Heute ist Dienstag, der 21. November. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. In den letzten 3 Wochen konnte der S&P fast 10% zulegen. Das ist die beste 3-Wochen-Phase seit April, Juni 2020. Heute ein paar Gewinnmitnahmen im Vorfeld der Nvidia-Zahlen. Die Optionsmärkte signalisieren einen Kursausschlag in die ein oder andere Richtung von mindestens 6%. Außerdem sehen wir vor allem im Einzelhandel weitere Zeichen einer Abkühlung. Die Aktien von Best Buy, die Aktien von American Eagle Outfitters und der Baumarktkette Lowe's und von Kohl's allesamt nach den Ergebnissen unter Druck. Im Tech-Sektor bei Analog Devices auch Aussichten, die den Markt nicht wirklich zufriedenstellen. Und Zoom Video gestern Abend noch im Plus, mittlerweile auch hier Kursverluste. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, ja, zur Opening Bell, da bin ich wieder. Wir sehen heute Morgen leichte Gewinnmitnahmen. Man muss dazu sagen, es geht jetzt seit 3 Wochen nahezu ungebrochen und kontinuierlich im S&P, im Dow und im Nasdaq bergauf. Der S&P blickt jetzt auf einen 3-Wochen-Gewinn von 9,6%. Das ist damit die beste 3-Wochen-Phase seit April und Juni 2020. Also ein sehr, sehr starkes Showing. JP Morgan geht übrigens davon aus, dass diese Rallye noch nicht vollends beendet ist, aus 2 Gründen. Zum einen, der Tech-Momentum-Sektor dürfte weiterlaufen, dass die Story AI könnte wieder in den Vordergrund rücken und die Tatsache, dass die Renditen der Staatsanleihen so stark gesunken sind. Das ist natürlich insbesondere für Unternehmen mit schlechten Bilanzen, die unprofitabel sind. Kurstreibend sind auch die Werte, die in den letzten Monaten vor Beginn dieser Rallye besonders stark unter die Räder geraten sind. JP Morgan hat übrigens, oder Goldman Sachs vielmehr, hat gestern Abend schon berichtet, dass die sogenannten CTAs, die Commodity Trading Advisor, das sind quasi quantitative Trendfolgemodelle, in den letzten 10 Handelstagen ein Rekordvolumen an Aktien global erworben haben. Auch das ist kurstreibend gewesen in den letzten Tagen. Wir sehen immer noch, dass auch Eindeckung von Leerverkäufen hier eine große Rolle spielen bei dem Anstieg gestern. Viele der Tech-Momentum-Aktien, der ganze Solarbereich zum Beispiel, die sehr stark abgestraft wurden, da ging es gestern ohne große Meldungen merklich bergauf. JP Morgan glaubt also, dass die Tech-Momentum-Rallye noch nicht vollends beendet ist, Punkt 1. Und der zweite Faktor, das dürfte auch untermauert werden durch die Wirtschaftsdaten, die in naher Zukunft diese Storyline, also wir sehen Wachstum ohne zunehmende Inflation, dass dieses Narrativ nochmals bestätigt wird. Und schaut euch mal an, hier seht ihr mal den S&P 500 in schwarz dargestellt und in blau den sogenannten Economic Surprise Index, also wie viel der Wirtschaftsdaten sind unlängst über den Erwartungen ausgefallen, wie viele lagen unter den Erwartungen. Und wir sehen hier, dass wir durchaus Zeichen auch einer Abkühlung sehen. Zurzeit ist das noch eher bullisch für den Aktienmarkt, weil die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen dadurch mit runtergezogen werden. Sinkende Renditen bei Staatsanleihen, besonders für Tech-Momentum und für den Nasdaq vorteilhaft. Und so ist es auch kein Zufall, dass der Nasdaq jetzt quasi zum 2-Jahres-Jubiläum am 19. November 2021 hat der Nasdaq seinen letzten Rekord gesehen. Die Grafik hier von Bespoke Investment. Dann ging es erstmal um etwa 34-35% bergab bis zum Tief im Oktober vergangenen Jahres. Und seitdem konnte der Nasdaq 100 schon wieder über 50% zulegen. Wir sind jetzt also nur noch etwa 4% unter den alten Rekorden. Das hat sich gestern natürlich nochmals geschmälert. nicht mehr nur 5,3%, sondern nur noch etwa 4% von den alten Rekorden entfernt. So, jetzt haben wir heute vor allen Dingen im Einzelhandel weitere Zeichen, dass die Konsumlaune in den Vereinigten Staaten nachlässt. Bei den meisten Ergebnissen sehen wir heute ordentliche Kursverluste. Das fängt an mit Trip.com minus 5%, Kohl's minus 5%, Lowe's, die Baumarktkette minus 4%, American Eagle Outfitters minus 16%, Best Buy minus 4% und im Tech-Sektor selbst die Aktien, die gestern Abend noch zulegen konnten, dank der Ergebnisse. Zoom Video war zeitweise 5-6% auf der Gewinnerseite, startet heute Morgen aber mit einem Verlust von 3% in den Tag. Wir sehen also vereinzelt Gewinnmitnahmen mit einigen wenigen dauerhaften Gewinnern. Medtronic kann von den Zahlen profitieren mit einem leichten Plus von 3% und Agilent Technologies auch etwa 6% im Plus. Aber ich möchte, bevor ich im Tech-Sektor noch mal etwas tiefer eintauche, noch mal einen Blick auf die Einzelhändler wagen. Und eins vorab, gestern hat die Notenbank von New York einen Bericht veröffentlicht. Das ist der sogenannte Consumer Credit Bericht. Also wie verhalten sich die Konsumenten, was Kreditnachfrage betrifft? Und hier, laut der Notenbank von New York, sehe man eine nennenswerte Abkühlung der Kreditnachfrage, insbesondere im Bereich der Autokredite. Da sehen wir abgesehen davon auch, dass 11% der Kreditanträge abgelehnt wurden. Das ist die höchste Quote seit 2013. Also insgesamt erstmal ein Zeichen, dass der Konsument weiter an Dynamik verliert. Und das sehen wir letztendlich gesehen eben auch bei sehr vielen Einzelhandelsergebnissen, die heute Morgen gemeldet werden. Ich fange mal an bei der Baumarktkette Lowe's, die heute Morgen schwächer in den Tag startet. Die Umsätze der seit mindestens einem Jahr geöffneten Baumärkte sind stärker eingebrochen als erwartet. Ein Minus von 7,4%. Die Wall Street rechnete mit einem Rücklauf von knapp unter 5%. Und Lowe's muss die Aussichten kürzen, sollen die Umsätze in dem jetzt laufenden Quartal um 5% sinken. Bisher ging man nur von einem Rückgang von 2-4% aus. Die Margen werden auch leicht enttäuschen und der Ertrag pro Aktie wird damit ebenfalls an den Schätzungen der Wall Street vorbeischlittern. Wir haben Kohl's ebenfalls heute Morgen unter Druck, große Kaufhauskette hier in den USA. Und das, obwohl man letztendlich gesehen die Ertragsschätzungen schlagen konnte. Wir sehen hier essentiell eine ähnliche Story wie zum Beispiel bei Target. Target hatte allerdings positiv reagiert auf die Earnings. Wir sehen, dass vor allen Dingen die Kosten eingefangen werden, die Lagerbestände wurden reduziert und der Steuersatz wurde gemanagt. Man hat nur einen Steuersatz von etwas mehr als 13% gezahlt. Das ist sehr wenig und hilft natürlich dem Ertrag pro Aktie auch. Aber der Umsatz der schon länger geöffneten Kaufhäuser ist um 5,5% gesunken und damit stärker, als man erwartet hatte. Wir sehen also in vielen Segmenten, bei Lowe's enttäuschen die Umsätze der schon länger geöffneten Baumärkte, es wird gesenkt. Bei Kohl's enttäuschen die Umsätze der schon länger geöffneten Baumärkte. Der Ertrag wird zwar gehalten, aber in erster Linie durch Einsparungen. American Eagle verliert heute Morgen 16% vorbörslich. In dem jetzt angebrochenen vierten Quartal wird das operative Ergebnis unter den Erwartungen des Marktes liegen. Und wichtig für den Tech-Sektor, die Aktien von Best Buy, einer der großen Elektro-Einzelhändler in den USA. Auch hier, wenn man sich die Zahlen mal genau anschaut, einige Haken und Kratzer. In dem jetzt angebrochenen vierten Quartal werden die Umsätze der schon länger geöffneten Geschäfte um 3-7% sinken. Und wir reden hier vom Weihnachtsquartal, Guys. Also das spricht nicht unbedingt für ein wirklich rosiges Weihnachtsgeschäft. Die Umsätze der schon länger geöffneten Geschäfte also sollen um 3-7% sinken. Das ist wesentlich mehr, als man erwartet hatte. Die Wall Street ging nur von einem Rückgang von gerade mal 1% aus. Außerdem werden die operativen Margen auch leicht enttäuschen. Das Management betont im Earnings Call mit den Analysten, basierend auf den Umsatztrends im dritten Quartal und bisher im November, sind wir dazu gezwungen, die Aussichten für das Gesamtjahr auf der Umsatzseite zu senken. Also gestern auch sehr auffällig, welche Sektoren standen unter Druck? Das waren einmal die defensiven Bereiche, Pharmawerte, Biotech-Werte, die Stromversorger, aber eben auch alles, was nur ansatzweise vom Konsumenten abhängig ist, direkt abhängig ist. Also die Aktien der Kreuzfahrtgesellschaften gestern sehr schwach. Heute gibt es hier übrigens negative Analystenkommentare. Wir hatten die Einzelhändler gestern unter Druck. Wir hatten die Pepsis dieser Welt unter Druck. Die Aussage von Walmart, Deflation in den nächsten Monaten, Preisdruck. Und im Konsumentenbereich, wir haben ja in dieser Woche fast so oft darüber schon gesprochen, die Konsumgüterunternehmen wie Pepsi, wie Coca-Cola haben ihre Ertragswachstum vor allen Dingen durch Preisanhebungen angefacht. Die Volumenverkäufe sind bei vielen dieser Unternehmen rückläufig gewesen. Wenn hier Deflation aufkommt also, dann müsste der Druck an der Stelle auch zunehmen. Also kurzum, wir dürften weiterhin Signale sehen, dass die Konjunktur an Dynamik verliert. Jetzt sagt JP Morgan, und JP Morgan glaubt, die Rallye an der Wall Street ist noch nicht vorbei, dass wir Zeichen gar keiner Landung sehen werden. Ne? Also wir haben ja immer nur drei Aufhänger, entweder Rezession oder weiche Landung oder gar keine Landung. JP Morgan sagt, wir kriegen gar keine Landung. Für meinen Geschmack, wenn man sich mal auch die Umfrage der Bank of America anschaut, bei den globalen Fondsmanagern, nur noch 20% gehen von einer globalen Rezession aus. Das Pendel ist sehr extrem Richtung Friede, Freude, Eierkuchen ausgeschlagen. Und ich bin gespannt, ob die Wirtschaftsdaten, die dann im Dezember noch auf uns zukommen, das letztendlich gesehen auch spiegeln werden. Oder ob wir ab einem gewissen Zeitpunkt eine Abkopplung sehen zwischen dem Rücklauf der Renditen der Staatsanleihen und der Freude darüber auf der Aktienseite. Die Renditen der Staatsanleihen sind gestern auch gesunken. Das lag daran, dass die Auktion von 20-jährigen Staatsanleihen gut gelaufen ist. Die Nachfrage war gesünder, als man dachte. Das Ergebnis wurde um 13 Uhr gemeldet, meiner Zeit 19 Uhr bei euch. Und das zog die Renditen dann nochmal runter zugunsten des Aktienmarktes. Die Frage wird sein, ab welchem Niveau der 10-jährigen Renditen die Schmerzgrenze anfängt. Und ganz ehrlich, da wird wild spekuliert. Die einen sagen, ab 4,3% fängt die Schmerzgrenze an. Dann kommt im Prinzip erstmals Wachstumsangst auf. Die Bank of America sagt, ein Rückgang von 5% auf 4% bei den 10-jährigen Anleihen, das sei immer noch bullish, weil das Finanzumfeld sich lockert. Bullish für Risikoassets. Erst der Rücklauf von 4% auf 3% sei bearish, dann kommt Angst auf. Und ich meine, wenn er mich fragt, weiß es ehrlich gesagt keine Sau. Man muss die Augen offen halten und sich den Markt anschauen, ab welchem Level diese Diskussion auf einmal anfängt, etwas lauter zu werden. Zurzeit, trotz der Ergebnisse auch aus dem Einzelhandel, die wir haben, ist das, wenn man mal die Ohrlöffel aufsperrt und CNBC zum Beispiel den ganzen Tag zuhört, noch nicht wirklich ein großes Thema. Also das Thema Abkühlung wird zurzeit noch nicht wirklich rege diskutiert. Dafür haben wir heute wieder, und da muss man drauf achten, weil das den Aktienmarkt mit beeinflussen kann, wir haben heute die Auktion zweijähriger Staatsanleihen, die auch um 19 Uhr gemeldet wird, und der TIPS, die inflationsgeschützten Staatsanleihen quasi, die beiden Ergebnisse werden auch heute Mittag meiner Zeit bekannt gegeben. Die Notenbank rudert so ein bisschen zurück. Wir haben Notenbanker Barkin, der sagt, der Kampf gegen Inflation sei noch nicht gewonnen. Mag sein, ja. Aber trotzdem, wenn man sich die Schätzungen mal anschaut, wir haben eine über 70% Wahrscheinlichkeit eingepreist, dass wir spätestens bei der Mai-Tagung eine Zinssenkung sehen werden oder bis zur Mai-Tagung hineingehend. Heute wird das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank veröffentlicht, um 20 Uhr eurer Zeit. Das wird aber keine besonders große Rolle spielen. Der Inhalt wird ein bisschen schärfer ausfallen, als das aktuelle Umfeld reflektiert. Ist auch kein Wunder. Die Notenbank-Tagung war vor den Arbeitsmarktdaten und vor den Verbraucherpreisen. Dementsprechend also wird das Sitzungsprotokoll heute keine wirklich so wahnsinnig wichtige Rolle bei uns mitspielen. So, jetzt komme ich nochmal zurück zu den Ergebnissen. Den Einzelhändler habe ich schon abgekaspert. Schauen wir uns mal die Tech-Werte an. Die haben hier eine Analog Devices und Analog Devices neben Nvidia sind mit die wichtigsten Ergebnisse, die hier heute gemeldet wurden. Der Umsatz und Ertrag lagen essentiell im Rahmen der Schätzungen. Die Aussichten für das jetzt laufende erste Quartal, man befindet sich hier also quasi in einem Fiskaljahr, die enttäuschen. Und die Aktie ist dementsprechend schwach. Der Umsatz wird in dem jetzt laufenden Quartal mit 2,5 Milliarden Dollar die Ziele um 200 Millionen verfehlen. Und der Ertrag pro Aktie wird nur bei 1,70 Dollar liegen. Die Schätzungen lagen bei über 1,90 Dollar. Das ist also eine Enttäuschung und die Aktie ist dementsprechend schwach. Bei Zoom Video sind die Zahlen an sich und die Aussichten eigentlich ganz gut. Das Unternehmen hat vor allen Dingen Cash ohne Ende. Man muss mal bedenken, dass Zoom 6,5 Milliarden Dollar an Cash hat. Wenn man das mal umlegt, entspricht das etwa 26 Dollar pro Aktie. Nur in Cash. Also da ist Zoom Video gut aufgestellt, aber wir haben heute Morgen negative Analystenkommentare zu Zoom, unter anderem von der Citi. Und zwar betont man hier, dass Zoom im Fiskaljahr 2025 mehr investieren wird, was in Folge das Wachstum der Profitabilität begrenzen dürfte. Und Barclays senkt das Kursziel von 80 auf 70 Dollar. Da haben wir also ein bisschen Gegenwind. Zoom Video hat also die Gewinne von gestern abgegeben. Agilent Technologies bei den Aussichten enttäuschend, der Wert unter Druck. Bei Keysight Technologies die Aussichten auch leicht enttäuschend. Medtronic auf der Gewinnerseite, Medizintechnik, also der Ertrag pro Aktie und der Umsatz in beiden Fällen über den Erwartungen des Marktes und die Aussichten für das jetzt angebrochene Fiskaljahr oder für 2024, da wird der Ertrag, wenn man sich den Mittelwert mal anschaut, so wie es aussieht, entweder im Rahmen oder sogar ein Touch unter. Nee, stimmt nicht. Sorry, der Mittelwert liegt ein Touch über den Schätzungen des Marktes und das organische Umsatzwachstum soll etwa 5% betragen. So, ich komme nachher nochmal zu Microsoft zurück. Da gibt es ein paar ganz spannende Analystenkommentare, aber lasst mich ganz kurz mal auf diese Nuckelbude mit vier Rädern eingehen. Ihr wisst schon, wen ich meine. Naja, es gibt ja mehrere davon. Fisker ist eine davon, ne? Also man muss sagen, dass Fisker von einem Problem ins nächste taumelt und ich muss sagen, selbst schuld in vielerlei Hinsicht. Und zwar hat die New Yorker Aktienbörse nun dem Unternehmen mitgeteilt, dass man quasi gegen die Listing-Standards der New Yorker Aktienbörse, dass man die nicht mehr erfüllt. Und zwar, weil das sogenannte 10Q-Filing, da geht es um Quartalszahlen, um Ergebnisse, nicht rechtzeitig bei der amerikanischen Börsenaufsicht eingereicht wurde. Und bei Fisker gibt es auch negative Analystenkommentare von der Bank of America. Hier wird nochmal darauf hingewiesen, ist alles bekannt, dass da schon unlängst einige Merkwürdigkeiten aufgetrieben sind. Es ist schon erstaunlich, dass unlängst der Chefbuchhalter quasi des Hauses nach nur einer Woche im Amt gekündigt hat. Ich würde gerne mal wissen, was der wohl gesehen hat nach etwas mehr als einer Woche im Unternehmen als Chefbuchhalter. Sagt er dann so, ja okay, ich werde lieber Rezeptionist bei euch, aber bitte nicht für die Bücher verantwortlich sein. Ja, das kann kein gutes Signal sein. Und dann wurde eben die Ergebnismeldung für das dritte Quartal verschoben kein wirklich gutes Omen für die Aktie. Und die Bank of America bleibt hier sehr skeptisch, aber das Ding ist ja eh nur noch ein paar Cent oder ein paar gequetschte Dollar wert, muss man sagen. Ne? Also Fisker wird hier mit im Fokus stehen bei Tesla. Ganz interessanter Bericht zu Reuters. Zurzeit hat man ja noch nicht wirklich das Problem mit Gewerkschaften. Aber das dürfte sich ändern oder könnte sich ändern, so ist es besser formuliert. Die UAW Autogewerkschaft wird in Kürze Pläne vorstellen, wie man es schaffen will, die Gewerkschaft auch bei Tesla und bei anderen großen Autoherstellern zu etablieren. Na, da wird sich der Elon Musk freuen, ne? Der hat schon genügend Ich meine, mein Gott, ich meine, der Elon, ich muss immer wieder staunen. Also das ist ein echtes Genie einerseits, ne, aber der Pfad zwischen Genie und kompletter Irrsinn ist einfach so schmal. Und er schafft es wirklich immer wieder, in beiden Seiten wirklich Schlagzeilen zu machen. Ne? Also in mancherlei Hinsicht absolut bewundernswert, dieser Mann. Und in mancherlei Hinsicht sagt man sich, meine Fresse, tweete halt nicht, ja. Also besser ist es, ja. Aber gut, kommen wir nochmal zurück. C3AI gibt Entlassungen bekannt, eine Schrumpfkur. Die Aktie wird heute unter anderem empfohlen. Da gibt es positive Analystenkommentare. Ich frage mich nur eins. In diesem Namenszug C3.AI ist ja der Begriff der künstlichen Intelligenz drin. Wenn ein Unternehmen in diesem Raum aktuell Einsparungen umsetzen muss, und die letzten Zahlen waren ja, weiß Gott, auch nicht gerade berauschend, dann sollte ich mich vielleicht auch umbenennen in Markus AI Koch. Ja, vielleicht würde es mir auch helfen in der Bewertung. Aber zu guter Letzt muss man sagen, dafür, dass das Unternehmen in dem Space unterwegs ist, ist das eigentlich, finde ich, zunächst mal keine wirklich gute Nachricht, dass das Unternehmen hier anfangen muss, Geld einzusparen. So, jetzt kommen wir mal, lassen wir mal die ganzen Nuckelbuden links liegen und kommen jetzt endlich mal zu den großen Fischen, zu Microsoft. Ja. Morgan Stanley äußert sich also zu Microsoft und man merkt, dass so nach etwa 48 Stunden der Turbulenzen oder 72 Stunden, dass der Staub legt sich so ein bisschen, und das bedeutet aber auch, dass diese Euphorie über die Entwicklungen, wie schnell Satya Nadella, der CEO von Microsoft, das Feuer gelöscht hat. Da war gestern die Freude sehr groß, Rekordniveau bei den Aktien von Microsoft. Jetzt settelt sich der Staub so ein bisschen und die ersten Kommentare kommen raus, die auch nicht wirklich nur positiv sind. Letztendlich gesehen sind diese Ereignisse für Microsoft unerfreulich. Erstmal gibt es bei OpenAI aufgrund der Unsicherheit, ne, gibt es das Unternehmen überhaupt noch? Wenn da 667 Mitarbeiter von 770 keinen Bock mehr auf den Laden haben und gehen wollen, wenn Sam Altman nicht zurückkommt und der Board nicht rasiert wird, ja, ich meine, will man dann bei OpenAI, kann man dann eigentlich da noch Kunde sein? Also die Unsicherheit, die dadurch angefacht wird, ist auf Seiten von OpenAI hier nicht unbedingt zu unterschätzen. Und gleichzeitig muss man sagen, entstehen natürlich bei Microsoft jetzt auch, wenn die Mitarbeiter dahin wechseln, wesentlich mehr Kosten im Bereich der künstlichen Intelligenz. Man kann es also so ein bisschen aus, Yin und Yang, Yin und Yang, ich sag's euch, ich wollte gerade sagen, es war eine lange Woche. Wir haben erst Dienstag, ja, Donnerstag ist Feiertag. Man kann es sehr schwarz-weiß betrachten, sagen wir es mal so, ja. Unterm Strich hat Microsoft das mit Abstand Beste draus gemacht. Und Morgan Stanley betont also, dass die Turbulenzen bei OpenAI Opportunitäten kreieren für die Wettbewerber, das Gap zu schließen gegenüber dem GPT-Modell. Microsoft hat das Beste draus gemacht, um diese Risiken zu reduzieren. Und wie es aussieht, wird hier immer noch an zwei unterschiedlichen Ausgängen gearbeitet. Ausgang Nummer eins, also Exit Nummer eins, ist eben die Möglichkeit, dass Sam Altman und Greg Brockman zurückkehren zu OpenAI in ihren bisherigen Rollen. Ändert nichts daran, das sagt Satya Nadella, dass das Modell OpenAI grundlegend der Governing-Prozess hier überarbeitet werden muss. Ne? Das Board darf sich jetzt demnächst auch woanders bewerben. Ich würde mal vermuten, dass Microsoft und Salesforce sie nicht einstellen wird. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Mal abgesehen davon, dass wir ja die Details noch gar nicht wirklich kennen. Was hat er denn getan? Ja. Und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht mal, dass das Board so ruhig ist und sich nicht dazu äußert und nicht sagt, ja, also das ist der Grund, weshalb jetzt er gehen musste, ja, weshalb wir ihm nicht mehr vertrauen. Da ist der rauchende Revolver. Ja, stattdessen hat man den Eindruck, die Jungs sitzen da und Mädels und schweigen sich einen ab. Und der Eindruck entsteht, dass hier eine persönliche Feder ausgetragen wurde. Und dann noch das zu melden, eine halbe Stunde vor Marktschluss, wo wirklich dann auch dieser Eindruck entsteht, um Gottes Willen, wenn ihr noch nicht mal warten könnt, bis die Schlussglocke ist, was muss da vorgefallen sein? Ja? Also das zeugt eigentlich zunächst einmal von echter Unfähigkeit. Wir haben also hier zwei Szenarien. Szenario Nummer eins ist die Rückkehr von Altman und Brockman zu OpenAI. Das wäre eigentlich die bessere Option, auch für Microsoft. Und Option Nummer zwei ist, dass Microsoft im Prinzip mit dieser neuen Abteilung, die geschaffen wird, die Advanced AI Research Gruppe, dass man damit nichts anderes macht, als OpenAI an sich zu replizieren. Ja? Und look, wenn von 770 Leute über 600 gehen wollen, naja, was ist denn OpenAI? OpenAI sind im Wesentlichen die Leute, die dahinter stehen. Und wenn die dann bei Microsoft landen, dann geht's eben da weiter. Trotzdem sind eben auch Risiken damit verbunden. So Wells Fargo sagt, ultimativ ist Microsoft jetzt besser aufgestellt. Und die Aktie wird da mit Kaufen empfohlen, Kursziel $425. Und ich meine, das, was das Board am Freitag gemacht hat, ist im Prinzip den Grundstein für eine umgehende Restrukturierung und Neuaufstellung von OpenAI zu legen. So gesehen also liegen in Krisen eben durchaus auch Chancen, denn selbst vor den Turbulenzen waren sehr viele Marktteilnehmer sich über einen Punkt einig, die Struktur von OpenAI in der bisherigen Form macht wenig Sinn und muss überdacht werden. Und das passiert jetzt quasi in Windeseile. Snowflake, da senkt Wells Fargo das Kursziel von 200 auf $190. Salesforce, die ja diese Woche auch Zahlen melden werden, BMO Capital reduziert das Kursziel und sagt unsichere langfristige Wachstumsaussichten. Und bei Salesforce wird es so ein bisschen spannend, denn look, Analog Devices enttäuscht bei den Aussichten. Wir haben Cisco, musste ja die Umsatzziele merklich reduzieren. Und wer war es noch? Mal überlegen, welches Research House war das, die gesagt haben, dass mir fällt der Name jetzt nicht ein, das war am Tag der Ergebnisse, schaut euch da einfach nochmal an. Ja. Auf jeden Fall wurde da betont, dass der Enterprise-Bereich erst jetzt am Anfang einer Abkühlung steht. Wie werden also die Zahlen von Salesforce ausfallen? Da gibt es sicherlich auch bestimmte Risiken. So Nvidia habe ich die letzten Tage ausgiebig diskutiert. JP Morgan geht davon aus, dass Umsatzziele geschlagen werden. Die Ziele der Wall Street auch auf der Ertragsseite und auch für das jetzt laufende Quartal. Aber der Deckel sei bei $500 drauf. Eins vorab, schaut man sich mal die Optionsmärkte an, dann steht vor allen Dingen eins fest. Wir werden heute Abend nach dem Closing infolge der Ergebnisse sehr viel Volatilität sehen. Der Optionsmarkt deutet auf eine Kursreaktion von mindestens 6% in die ein oder andere Richtung und das in der Thanksgiving-Woche. Wir haben ja Feiertag am Donnerstag. Die Handelsvolumen dürften jetzt in den nächsten Tagen merklich abnehmen. Ne? Wird also ein wilder Ritt sein heute Abend nach dem Closing. Auch das spielt natürlich in den Markt ein bisschen mit rein, dass wir ein bisschen Zurückhaltung hier insgesamt sehen an den Märkten. So, China habe ich jetzt gar nicht durchgekaspert. Ne? Soll ich die nochmal durchkaspern? Wir haben ja Zeit heute. Ne? Der Markt ist jetzt offen, jetzt kann ich eh weitermachen. Bin ein bisschen später dran als sonst. Wir haben also Baidu auf der Verliererseite heute Morgen. Das Ergebnis von Baidu, der Umsatz, beides lag eigentlich über den Erwartungen des Marktes. Die Aktie trotzdem schwächer. Bei Trip, ne, die Aktie, Sekunde, stimmt gar nicht. Die Aktie war 1% im Plus. Trip.com war schwächer. Da lag der Umsatz im Rahmen der Erwartung, die Profitabilität ein bisschen besser als erwartet. Und jetzt bin ich durch. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder zu den Nvidia-Zahlen. Also bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen,
ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.